Aber wir können gegenwärtig ja fast von einer Sakralisierung des Kindes sprechen. Also Ego-Prothese, das heißt, ein Kind soll nicht nur als Kind scheinen in der entsprechenden sozialen Umwelt, sondern auch soll einen Glanz auf die Familie werfen, insbesondere auf den Vater und auf die Mutter werfen. Und das führt natürlich häufig dazu, dass die Familie zu einem Art Trainingslager mutiert, zu einem Trainingslager für kindlichen Steigerungsstress. Und das kann ich mir in meiner privaten Umwelt umgucken. Da gibt es jede Menge förderungsverbeulte Kinder, die gewissermaßen von sich selbst weggefördert wurden, sodass sowas wie Persönlichkeit sich eigentlich gar nicht entwickeln konnte.
Lieber Herr Dr. Spengel, herzlich willkommen zu der aktuellen Folge Leader Talks. Es ist eine absolute Premiere. Sie sind der erste Gast, der das zweite Mal dabei ist. Und das ist mir eine besondere Freude.
Das freut mich dann auch, Herr Michael. Ich grüße Sie auch sehr herzlich.
Herr Dr. Spengel, ich hatte aus allen unseren Seminaren und allen unseren Gesprächen immer wieder Ihren Ausdruck mitgenommen. Wir haben in einer Firma keinen Erziehungsauftrag. Umso erstaunter war ich, von Ihnen ein Buch zum Thema Erziehung in die Hände zu bekommen, wozu ich Ihnen jetzt wirklich gratulieren kann. Es ist wie immer Sprengers Niveau, auch in diesem Segment. Aber wie kommen Sie als der einzige deutsche Management-Guru zu so einem Auftrag, so ein Buch zu schreiben?
Also, wie gesagt, ich bin sehr früh, Mitte der 80er, geprägt worden mit dieser Idee, wir haben im Unternehmen keinen Erziehungsauftrag, wir haben einen Kooperationsvertrag zwischen Erwachsenen. Und auch meine gesamten Vorträge hatten das immer als Basis. Aber dann kam häufig nach den Vorträgen, aber auch in Seminaren schon mal der ein oder andere Teilnehmer und sagte, ja, das ist doch wieder bei der Kindererziehung. Und ich sage, ja, sehen Sie denn nicht den Unterschied? So, nö, also das ist doch wie bei der Kindererziehung. Und dann habe ich im Laufe der Jahre einfach Material gesammelt, um zu schauen, was sind denn wirklich Parallelen, wo sind sehr fundamentale Unterschiede. Und dann kam hinzu, dass in sogenannten Coaching-Situationen mit irgendwelchen Vorständen sehr häufig, also die ersten zwei Stunden wurde dann über Geschäft gesprochen, Business. Und dann kam häufig so eine Bemerkung wie, also wissen Sie das mit dem Aufsichtsrat und mit dem, das kriege ich schon alles irgendwie hin. Aber wissen Sie mit meiner Tochter, das ist der Terror. Und dann ging es zwei, drei Stunden eigentlich nur noch über das System Familie. Und das hat mir hier nochmal gezeigt, dass doch viele Menschen ganz andere Themen auf den Nägeln brennen, als wir Business-wise so miteinander diskutieren. Und dann kam die Pandemie und dann guckte ich in meine Files rein und da sah ich bisher ein Riesenkonvolut zum Thema Erziehung. Und da hatte ich auch Zeit und auch Lust zu sagen, komm, das ist jetzt an der Zeit, das zu machen. Bring es raus, mach es. Und freue mich, dass es mir gelungen ist und dass selbst gute Freunde, die fast jede Zeile von mir kennen, sagen, das ist doch noch etwas ganz Neues.
Ja, das kann ich auch bestätigen. Ich war ehrlich gesagt auch froh, meine Kinder sind schon älter, dass ich doch nicht alles falsch gemacht habe, obwohl sie auch wirklich darauf hinweisen, dass man eigentlich sich von Ratgebern nicht beeinflussen lassen sollte. Ja. Und auch von ihrem nicht. Ja. Und das ist sehr, sehr reflektiert. Wenn ich jetzt das zusammenfassen kann, Sie haben ja nicht nur einen Ratgeber geschrieben zu Thema, jetzt sagen wir, als ob richtige Kindererziehung, sondern auch, wie man sich als Elternteil nicht verliert und trotzdem immer noch in diesem System Familie glücklich ist. Ja? Und warum sollte man Ihrem Ratgeber ein bisschen mehr vielleicht trauen als den anderen?
Also grundsätzlich ist das schon meine Haltung, dass man, dass jede Eltern ihren eigenen Weg gehen müssen und dass man auch in stiller Entschiedenheit gewissermaßen den Mut zur Abkehr von Erziehungsmethoden haben sollte. Denn ich glaube ja grundsätzlich, das sehe ich in meiner Erfahrung mit meinen vier Kindern, dass Erziehung so eine Grauzonen-Virtuosität erfordert. Also wir sind, mal müssen wir eingreifen, mal müssen wir uns bewusst zurücknehmen, mal müssen wir unterstützen, mal müssen wir Grenzen setzen, mal müssen wir konsequent sein, mal müssen wir Ausnahmen zulassen. Und ich glaube nicht, dass es da sozusagen the one best way gibt. Mhm. Und das bedeutet zunächst einmal, die Botschaft an die Eltern, vertrauen sie auch ihrer Intuition. Mhm. Trotzdem glaube ich, dass es ganz hilfreich ist, von einem anderen Perspektive, also in dem Fall aus der Perspektive der Berufs- und der Managementwelt, mal auf dieses Thema zu gucken. Mhm. Und da durchaus eben auch Vergleichbares oder weniger Vergleichbares aufzuschreiben. Insofern, das reklamiere ich also für dieses Buch, ist die Perspektive eben nicht die des pädagogischen Hochschulprofessors, sondern ich komme noch sehr stark aus der Praxis. Und ich glaube, das ist durchaus etwas, was Menschen mit Gewinn lesen können.
Also absolut, kann ich bestätigen. Ich habe es wirklich genossen und ich kann auch sagen, es gibt ja, Sie sind ja ein Sprachkünstler oder Sprachvirtuose. Und da gibt's, ich habe sofort so viele Themen herausgeschrieben, weil ich weiß, das bereichert auch meine Sprachrede und Konversation. Ja, aber vielleicht fangen wir mit der wichtigen Frage, wofür man Erziehung überhaupt braucht. Ich habe dann für mich selbst das reflektiert und ich dachte, wenn ich jetzt das rückwärts ein bisschen reflektiere, dann war mir schon immer sehr wichtig, dass ich Kinder antifragil erziehe, dass sie eigentlich mit Unwägbarkeiten des Lebens auch in schwierigen Umfeld zurechtkommen, sowohl auf physische wie auf psychische Ebene. Aber wie Sie sagen, da gibt es ja kein richtig und kein falsch. Was wäre aus Ihrer Perspektive die richtige Erziehungszielsetzung?
Also zunächst einmal möchte ich das, was Sie eingangs gesagt haben, nochmal aufgreifen. Es ist ja nicht nur ein Erziehungsbuch, sondern eben auch ein Beziehungsbuch.
Richtig.
Und ich stelle ja sehr, sehr stark auch die Eltern als Paar und als Individuen in den Mittelpunkt. Wir kommen bestimmt sicher später noch darauf zu sprechen. Aber wenn ich also jetzt nochmal die Perspektive der Eltern mir anschaue, dann wäre mein wesentlicher Aspekt nicht, sich auf das zu konzentrieren, was man alles Richtiges und Gutes tun muss, sondern beispielsweise, um es mal ganz einfach zu sagen, dezidiert Schlechtes zu vermeiden.
Ja.
Also das, wo man gemeinsam eigentlich relativ schnell zu der Auffassung kommt, so sollte es nicht sein. Und eines der Aspekte, die Sie mit Antifragilität ansprechen, ist ja, dass ich den Kindern Reizen aussetzen muss, dass ich Reize setzen muss im Sinne von auch Möglichkeiten des Scheiterns, dass Kinder die Möglichkeit haben, beispielsweise so etwas wie Selbstwirksamkeit, Selbstbewusstsein zu entwickeln, was ja nicht eine Hoppla, jetzt komme ich Inszenierung irgendeines großen Egos ist, sondern möglichst die Erfahrung, sich aus eigener Kraft aus schwierigen Situationen befreit zu haben. Und das bedeutet für mich vor allem beispielsweise Misserfolgsarmut zu vermeiden. Also nicht etwas zu tun, sondern Misserfolgsarmut zu vermeiden. Und das wäre ein Aspekt, der in diese Richtung der Antifragilität geht. Lerne zu scheitern, lerne damit klarzukommen, bleib nicht liegen des Wiederaufstehens willen und sieh zu, dass du auf diese Art und Weise Selbstwirksamkeitsüberzeugung entwickelst.
Ja, und ich glaube, wenn man das aufgreift, das war jetzt im ersten Schritt auch für mich ein bisschen kontraintuitiv, weil Sie sagten, tu sie nicht Gutes, sondern vermeiden sie Schlechtes, weil Liebesentzug mehr wiegt als Herzenswärme oder Vernachlässigung ist stärker zu gewichten als die Fürsorge. Das ist ja im ersten Schritt kontraintuitiv, aber diese Bestrafung mit dem Liebesentzug kann man dann nicht kompensieren mit der Herzenswärme. Und das muss man einfach vor Augen haben, dass die Menschen und die Kinder damit deutlich unterschiedlich umgehen mit einem aus unserer Perspektive gleichwertigen Ansatz.
Ja, ja, weil das Negative greift einfach tiefer ein. Und wenn ich das vermeide, das ist etwas, was für meine ganze Arbeit, das wissen Sie ja, sehr prägend ist, dass ich eben arbeite mit dieser positiven Kraft des negativen Denkens, das zwar schon in der Bibel angelegt ist, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, Altes Testament, das ist relativ wenig. Das ist Terror, das ist Menschenverachtung, das ist Krieg, Missbrauch und so weiter. Das kann man einklagen und da meine ich, da können Eltern auch konsensual drüber sprechen und so, das sollte nicht sein. Wenn man ins Neue Testament geht und sagt beispielsweise, was du möchtest, dass man dir tue, das tue auch deinem Bruder, dann ist das das Einfallstor für jede Form von Totalitarismus. Und ich glaube, und das ist eines der wesentlichen Prägungen auch, beziehungsweise auch Erfahrungen, die ich mit meinen vier Kindern gemacht habe, wir machen nur dann wirklich etwas falsch, wenn wir zu viel richtig machen.
In Extremen. Ja.
Genau. So, und das müssen wir einfach nur, also im Ruhrgebiet würde man sagen, den Ball flach halten ist sehr hilfreich.
Ja, und ich glaube, was, wenn man über die Erziehung spricht, dann ist, glaube ich, die größte Kontroverse in Extremen zu finden, ist das autoritäre Erziehung oder laissez-faire. Ja, bei Ihnen fand ich den Ansatz sehr, sehr interessant. Sie sagen Autorität, ja, autoritär, nein. Und das ist wieder sehr einprägsam. Vielleicht führen Sie das aus, wo diese feinen Unterschiede sind, aber die maßgeblich fürs Verhalten. Ja.
Ja, das ist natürlich sehr schwierig. Ich brauche ja Worte, um einen Unterschied deutlich zu machen. Also wenn ich mal versuche, den in den Griff zu kriegen, dann hat Autorität jemand, der etwas beiträgt, was in dem Fall ein Kind braucht. Und autoritär ist ein Elternteil, der etwas beiträgt, was ein Kind nicht braucht. Und das ist, glaube ich, schon sehr klar, dass ich sagen kann, eine Autorität setzt Grenzen, und das ist eines der zentralen Aspekte, gegenüber der Willkür und auch gegenüber dem wilden Kern des Kindes selbstverständlich. Autoritär wäre gewissermaßen ohne jede Begründung reine Willkürgrenzen zu setzen. Ausschließlich darum geht, diese Grenze einzuhalten, die aber nicht als solche auch beispielsweise zu begründen wäre. Und das wäre zum Beispiel der Versuch zumindestens, diesen Aspekt sehr deutlich zu machen. Ich habe das persönlich das große Glück gehabt, einen Vater zu haben, der diesen Unterschied sehr deutlich gelebt hat. Also er war gewissermaßen derjenige, der die Spielregeln setzte, aber es war nicht die Spielregel um der Spielregel willen, sondern um das Spiel zu spielen. Und das bedeutet eben auch Einschränkung der Freiheit, weil nur die Einschränkung der Freiheit das Spiel überhaupt erst möglich macht. Was ja häufig immer wieder übersehen wird. Die Einschränkung der Freiheit wird von den meisten Menschen im Kontext von negativ erlebt. Und wir müssen doch verstehen, dass jede Spielregel die Basis ist, dass ein Spiel überhaupt gespielt werden
kann. Ja. Und ich hatte noch aus Ihre Führungsphilosophie diesen Begriff damals mit aufgeschnappt, was mir dann bei der Erziehung immer geholfen hat. Ich sagte, wir erziehen in Freiräumen. Unsere Räume haben aber harte Wände. Und das, was Sie bei der konsequenten Einhaltung dieser Wände durch beide Elternpaare oder Elternteile möglichst mit aufgreifen, Sie haben aber in Ihrem Buch einen neuen Begriff für mich geprägt, Konsequenzinvaliden. Ja, das musste ich so schmunzeln, das habe ich mir sofort rausgeschrieben. Ja.
Ja. Gut, das ist ja auch das kommt eigentlich wiederum aus meiner Geschäftserfahrung, denn die allermeisten Führungskräfte sind ja Konsequenzinvaliden. Das heißt, wenn es dann mal wirklich darum geht, auch sehr deutlich zu sagen, hier ist eine Grenze und hier gehst du nicht drüber, dann weichen ja sehr, sehr viele Führungskräfte aus und delegieren das an die Personalabteilung und so weiter. Und ich glaube, wir müssen auch insbesondere bezogen auf unsere Kinder dafür sorgen, dass Kinder wissen, dass beispielsweise Grenzüberschreitung Konsequenzen hat. Und dass es durchaus Ausnahmen geben muss, aber es muss klar sein, dass es Ausnahmen sind. Und ich diese Konsequenzen, die ich einfordern muss, das ist eigentlich etwas im Guten und im Schlechten. Zum Beispiel, dass Kinder verstehen, gehe nochmal auf das zurück, was wir eben gesagt haben, dass Grenzenspielregeln manchmal keinen anderen Sinn haben, als überhaupt das Spiel zu ermöglichen. Und wenn ich das Spiel spielen will, dann trete ich eben den 11 Meter nicht von 10 Metern oder von 12, sondern von 11.
Ja, und in dem Kontext ist auch, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass Erziehung asymmetrisch ist. Ja, es gibt eine klare Hierarchie, alleine schon aus der Kompetenz heraus, weil ein Kind für sich selbst nicht in Anspruch nehmen kann, alles zu wissen mit 7 Jahren.
Ja. Exakt. Ja, das finde ich auch sehr wichtig, dass ich diesen Erfahrungsvorsprung realisiere, insbesondere natürlich in Situationen großer Gefahr. Ja, da wird nicht großartig diskutiert. In dem Augenblick, wo ein Kind einen Fehler nicht zweimal machen kann, muss ich einschreiten und da diskutiere ich nicht.
Ja, und ich glaube, das reduziert auch Transaktionskosten eines Familienlebens.
Zweifellos. Ja, das ist eine Situation, wo einfach gut ist. Ne? Jetzt ist schon gut, um mit diskutieren.
Was häufig auch erwähnt wird, und das erwähnen Sie auch in Ihrem Buch, das Thema sogenannte Werteerziehung. Da haben Sie auch eine klare Meinung dazu.
Ja gut, das ist natürlich ein Riesenthema und so in so einem Podcast kann man das natürlich nicht so vertiefen. Aber grundsätzlich ist, wenn das Wort Wert fällt, ziehe ich erstmal zusammen, weil normalerweise werden ja Interessen in Werte umgegossen. Ja, also wenn man Interessen hat, dann sagt man nicht, ich verfolge meine Interessen, sondern man gießt sie in Werte um und meine Interessen sind dann ihre Werte und sie haben sich dem gefälligst zu fügen und die Hacken zusammenzuschlagen. Also das ist meistens eine kommunikative Missbrauchsstrategie, wenn man von Werten spricht. Also da rate ich dringend zu größter Zurückhaltung, was das Wort angeht. Trotzdem ist bei vielen Eltern diese Idee verbreitet, man muss den Kindern doch Werte mitgeben. Selbst wenn sie diese Absicht haben oder wenn wir diese Absicht haben, dann scheitern wir ja daran, dass auch Kinder keine sozusagen simplen Maschinen sind, keine Reizreaktionsmechanismen sind, so dass wir anerkennen müssen, dass wenn wir beispielsweise Verhaltensorientierung, nennen Sie sie Werte oder was auch immer, wenn Sie die irgendwo absehen, dann abschauen, dann entscheiden Kinder selbst, wo sie sich die abschauen. Und das sind häufig eben nicht die Eltern, sondern das sind Mitschüler, das sind manchmal noch Großeltern, das sind Sporttrainer beispielsweise. Für mich beispielsweise war es ein Lehrer, der sehr, sehr, sehr prägend war in meiner Jugend, bis hin heute zu den Influencern. Von den Genen mal ganz zu schweigen, die ein hohes Maß an haben, Einfluss darauf haben, wie Kinder sich verhalten. Also Zurückhaltung, das ist das, was ich meine. Diesbezüglich, Eltern sollen nicht verzweifeln, wenn Kinder andere Werte für wichtiger halten als die von den Eltern vorgelebt werden.
Ja, für mich war die größte Frage, wie ich in einer saturierten Gesellschaft die Kinder in Anführungszeichen hungrig aufwachsen lassen kann, ohne sie in allem zu beschränken. Weil es gibt ja auch Menschen, die diese Strategie verfolgen. Das wollte ich auf keinen Fall, weil ich aus Usbekistan kam und ich wusste, was es ist, in einem Defizitumfeld zu leben. Das wollte ich meinen Kindern nicht antun. Und für mich war dann die Lösung Sport. Ja, und das sagen wir auf semiprofessionellem Niveau, dass sie auch Bundesliga-Niveau Kickboxen gemacht haben. Und das hat sowohl die soziale Vielfalt mit erfahren lassen, aber auch sich selbst zu überwinden, diese Antifragilität zu entwickeln, weil ich glaube, Sie zitieren Kurt Hahn, der sagte, das Leben besteht aus Triumphen und Niederlagen und meine Kinder sind in seiner Schule, quasi die von ihm gegründet wurde. Und das war jetzt für mich auch neu, als ich das bei Ihnen gelesen hatte. Und das ist die Frage, wie erzieht man die Kinder möglichst hungrig, damit sie in dieser Welt an eigener Saturiertheit nicht scheitern?
Also ich glaube, dass ich meine Kompetenz überdehnen würde, wenn ich Ihre Frage beantworten würde. Ich bin zunächst einmal, möchte ich mich wieder zurückziehen und sagen, ich darf erstmal meinen erzieherischen Einfluss nicht überschätzen. Ich glaube, dass diese Idee, wie erziehe ich bezogen auf ein Ziel, viel zu eng gedacht ist. Ich glaube aber beispielsweise, dass man schrittweise dagegen arbeiten kann, viele Dinge für selbstverständlich zu halten. Also wir können ja nicht so tun, als würden wir am Hungertuch nagen. Das ist ja einfach nicht richtig. Für die Kinder, für die kommt das Wasser aus dem Wasserhahn, der Strom aus der Steckdose und das Geld von der Bank. Das ist völlig klar. So, was ich machen kann, ist, dass ich immer einen Beitrag der Kinder einklage. Ja, also dass egal was, sehr, sehr früh sage, das ist mein Anteil, was ist denn deine Gegenleistung? Und dass ich diese Idee von Leistung und Gegenleistung natürlich dem Reifegrad des Kindes entsprechend immer wieder einführe, nämlich dass die Idee der Selbstverständlichkeit eine gewisse Brüchigkeit erhält und sagt, nichts ist in dieser Welt selbstverständlich und nichts ist alternativlos.
Ja, und ich glaube, auch Sie greifen diese Metapher mit dem Beziehungskonto auf, wo alles aus dem Geben und Nehmen besteht, was für mich auch wichtig war bis jetzt, und da habe ich mich sehr gefreut, bei Ihnen das auch zu lesen, das ist das Thema, dass man für die Arbeit zu Hause die Kinder nicht bezahlt. Weil das erlebe ich immer wieder und ich halte das auch für falsch. Und Sie haben das jetzt in Ihrem Ansatz bestätigt, dann sind wir zu zweit, die das für falsch halten, ja, ohne absoluten Anspruch zu erheben. Aber warum ist auch aus Ihrer Sicht das nicht sehr günstig ist, wenn man die Kinder für Unterstützung zu Hause bezahlt?
Na, zunächst einmal grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass man Kontexte unterscheiden muss. Oder andersrum, alles Glück dieser Welt besteht daran, Unterschiede zu sehen. Und ein Unterschied ist für mich jedenfalls der Kontext der Familie, der mit dem Kontext der Gesellschaft oder auch des Wirtschaftssystems nicht identisch ist. Ja, und man kann nicht das eine unterschiedslos auf das andere übertragen und umgekehrt.
Absolut.
Und ich bin davon überzeugt, dass wir, dass zum Beispiel die Liebesbeziehung, ich wage sogar zu sagen, diese Beziehung der unbedingten Liebe, ausschließlich in die Familie gehört und sonst nirgendwo hin. Und dass das eben auch für die Gesamtgesellschaft sehr disziplinierend ist, eben sie nicht nach dem Vorbild der Familie zu gestalten. Und dass wir diesbezüglich noch einmal Leistung gegen Leistung, dass wir dort Ausgleich brauchen, was wir in der Familie eben nicht brauchen. Also mein Kind wird niemals die Liebe ausgleichen können, die ich ihm gebe. Das wird es nicht. Und ich kann es auch nie fordern, sondern das ist ein bedingungsloses Geben aufgrund der wahren Existenz des Kindes. Das ist, wenn wir beide, Herr Michailow, eine Geschäftsbeziehung haben, völlig anders.
Absolut, ja? Absolut.
Und diesen Unterschied, der ist mir sehr wichtig. Noch einmal, weil ich glaube, dass es für das Leben von uns allen extrem wichtig ist, alles Glück dieser Welt besteht darin, Unterschiede zu sehen.
Ja, absolut. Und ich habe ja bei Ihnen gelernt, nicht die Balance ist wichtig, sondern die Balancieren, das Balancieren zu können, ist essentiell. Ja,
ja. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Man kann das ja an dem Beispiel der Work-Life-Balance wunderbar exemplifizieren. Wir leben immer unbalanciert. Immer ist irgendein Interesse, irgendein Aspekt in unserem Leben unterbelichtet als überbelichtet. Und Balance ist wirklich eine Illusion, aber balancieren müssen wir permanent in dem Wissen, dass diese statische Situation der Balance wir nicht erreichen können. Die haben wir eigentlich nur dann erreicht, wenn wir im Krankenhaus liegen und der Monitor zeigt nur eine durchgezogene Linie.
Ja, dann gibt es keine Balance.
Auf
da
gibt
es ja Stetigkeit. Da gibt es ja Stetigkeit.
Genau.
Mal zum.
Haben wir dann eine Stetigkeitserwartung, nämlich dass er wieder aufsteht. Ne?
Aber ich glaube, was auch sehr sinnvoll ist zu verstehen, da habe ich zum Beispiel das ein bisschen anders gesehen früher, oder vielleicht, ich kann das auch in gewisser Art und Weise ein bisschen anders aufgreifen, das Thema der genetischen Prädisposition. Da gibt ja unterschiedliche Studien, die sagen ja, dass zwischen 50% und 70% der Eigenschaften eines Menschen und vielleicht auch seines Schicksals, auf jeden Fall seines Glücks empfinden, durch Genetik bestimmt wird. Und der Rest ist vielleicht umwelt- und kontextbezogen zu sehen. Und das bedeutet ja, dass man sich, wie Sie sagen, zurücknehmen soll und sich nicht zu wichtig nehmen sollte in Bezug auf die Erziehung der Kinder.
Ja, also egal, ob wir den elterlichen Einfluss oder den genetischen Einfluss so oder anders sehen. Alles das ist ja unterlegt von der Idee der Kausalität. Also da laufen ja Ursache-Wirkungsvermutungen. Und die sind im sozialen Kontext mit großer Zurückhaltung zu sehen. Man könnte auch, sagen wir, deutlicher formulieren und sagen, das ist naiv. Ja, ich kann im sozialen Kontexten keine Ursache-Wirkung so klar machen, wie das im mechanistischen Bereich ist oder im physikalischen Bereich. Selbst da ist es nicht so klar, wie sehr häufig behauptet wird. Insofern meine ich, sind wir gut beraten, uns auf das zu konzentrieren, was praktisch ist. Und praktisch heißt für mich, ich mache das, was in meinen Möglichkeiten steht, so gut ich kann. Und damit bin ich sicherlich nicht perfekt, aber ich bin ein gut genug Vater oder eine gut genug Mutter. Und das muss reichen, insbesondere wenn der zentrale Aspekt von Erziehung ja der ist, wie ich das ja auch geschrieben habe, das Überleben des Kindes zu sichern bis zu einem Zeitpunkt, wo das Kind aus eigener Kraft überleben
kann. Ja, Sie sagen ja, zum Wachsen der Kinder gehört das Schrumpfen der Eltern, ja.
Die schrumpfende Eltern, ja, genau.
Das sind so,
manchmal fällt mir das schwer.
Ja, das, ich habe ja selbst gesagt, dass es muss ja nicht absolut sein, ja. Das ist eine Tendenzaussage. Und
das ist ein wichtiger Punkt, dass wir immer, gerade auch die ganze Erziehungsdiskussion lebt ja im Wesentlichen davon, dass irgendwelche Positionen ins Extreme gekippt werden, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Völlig klar. Und dann erzeugt das natürlich sofort die Pendelbewegung. Man geht dann häufig sofort in das
andere Gegenteilige. Extrem.
Mhm. So. Und ich glaube nicht, dass das eine kluge Art und Weise ist, mit Menschen umzugehen.
Eine interessante Perspektive auf die genetische Prädisposition kann man natürlich auch einnehmen und sagen, das größte Geschenk, das ich einem Kind machen kann, einen gescheiten Partner oder Partnerin zu finden. Ja. Die Mutter sozusagen, ja, oder den Vater.
Also ich wäre vorsichtig zu sagen, es gibt ein Modell oder ein Familienmodell von universaler Gültigkeit. Da wäre ich sehr zurückhaltend. Aber ich glaube, dass ein sozialer Kontext unterschiedlicher Menschen, die dem Kind signalisieren, du bist gewünscht, du bist gewollt und schön, dass du da bist, dass das etwas ist, was ja ohne jeden Zweifel günstig für die Entwicklung des Kindes ist.
Ja, vor allem für das Thema Resilienz oder Antifragilität. Es gibt ja diese große Studie, wo man die Kinder 40 Jahre oder die Menschen 40 Jahre begleitet hat. Und der größte korrelative Faktor für eine Resilienzausprägung war Thema Bindung zu einer Person innerhalb oder außerhalb der Familie, die ein Kind beim Umfallen aufgestellt hat, ja, und das war auch sehr super spannend, die Bindung, dass sie so wichtig ist. Ja.
Ja, und das muss nicht unbedingt der Vater oder die Mutter sein, denn in früheren Jahrhunderten waren die Kinder ja in den seltensten Fällen überhaupt in einer Kleinfamilie, wie wir sie heute kennen.
Ja, eindeutig, das ist ja eine neue Erfindung eigentlich, ja, oder in dem Ausmaß, ja. Und was auch zu beobachten ist, das Thema, dass die Kinder inzwischen zu so einem zu einer Ego-Prothese mutieren, wie Sie das, sagen, quasi zum sozialen Status dazugehörend. Ich kann auch gestehen, ich habe auch mit meinen Kindern immer wieder kokettiert. Ja? Das ist halt, glaube ich, normal. Aber wenn man da übertreibt und deren Entwicklung als das oberste Ziel des sozialen Statuses ansieht, ja, ist das nie günstig.
Es ist, also da laufen ja sehr, sehr viele Aspekte zusammen. Aber wir können gegenwärtig ja fast von einer Sakralisierung des Kindes sprechen. Also Ego-Prothese, das heißt, ein Kind soll nicht nur als Kind scheinen in der entsprechenden sozialen Umwelt, soll einen Glanz auf die Familie werfen, insbesondere auf den Vater und auf die Mutter werfen. Und das führt natürlich häufig dazu, dass die Familie zu einem Art Trainingslager mutiert, zu einem Trainingslager für kindlichen Steigerungsstress. Und das kann ich mir in meiner privaten Umwelt umgucken. Da gibt es jede Menge förderungsverbeulte Kinder, die gewissermaßen von sich selbst weggefördert wurden, sodass sowas wie Persönlichkeit sich eigentlich gar nicht entwickeln konnte. Und was natürlich häufig dann auch mit Anspruchsdenken zusammenfällt, das nicht selten despotische Züge trägt. Dieses wiederum fordert auch oder erzeugt auch destruktive Ansprüche an uns Eltern. Ja, dass wir unbedingt perfekte Eltern sein müssen und dass wir auch da gewissermaßen unserem sozialen Umfeld besonders präsentieren wollen durch die Leistung der Kinder beziehungsweise was die Kinder erreicht haben. Ich halte das für pervers. Ich halte das für sehr, sehr problematisch. Mhm. Ich glaube also, dass wir, oder positiv formuliert, dass wir viel neugieriger sein sollten auf das Besondere des Kindes und weniger allgemein gültige Leistungsnormen zugrunde legen sollten für die Entwicklung des Kindes.
Und noch eine kurze Unterbrechung in eigene Sache.
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst.
Haben Sie das mitbekommen? In Deutschland wurden jetzt, glaube ich, die Wettkampfstruktur abgeschafft und durch Wettbewerb ersetzt bei Bundesjugendspielen, ja. Damit die Kinder nicht enttäuscht werden. Haben Sie das mitbekommen?
Ja, das habe ich auch mitbekommen. Aber das, solche Ideen gab es ja schon also in den 50er Jahren. Ne? Es ist so, Sport wäre da schon die Möglichkeit, auch wie gesagt, mit Niederlagen zu gehen auf eine Weise, die nicht sofort im Drama endet.
Mhm. Und Sie sprechen davon, dass die gesellschaftliche Passung sehr wichtig ist, um einfach den Code eines sozialen Systems zu erkennen und vielleicht zu knacken lernen.
Ja. Ich glaube, wir Menschen haben oder grundsätzlich schauen wir in unserer Wirklichkeitsdefinition viel zu sehr auf den Einzelnen in seiner Isoliertheit. Und ich glaube, wir sind viel besser beraten, wenn wir den Menschen als relationales Wesen verstehen, also als ein Wesen, das in Kontexten lebt, in Beziehungen lebt, zwischen denen es dann Wechselwirksamkeiten gibt. Also ich schaue mir nicht nur das Individuum an, sondern schaue auf das an, was zwischen Menschen stattfindet. Und insofern ist eines der größten Fähigkeiten beispielsweise von Menschen, von Kindern, zu schauen, wie es zu gewissen Kontexten passt, ob es da hingehört oder weniger hingehört. Aus unserem Berufsleben wissen wir, dass wir jeder von uns Menschen kennt, die in einem hohen Maße leistungsbereit sind, auch talentiert sind, aber sich in der Wahl des Spielfeldes vertan haben. Und deshalb dort auf dem Spielfeld, wo sie sind, nicht anerkannt werden in dem Besten, was sie anzubieten haben. Denn das ist ja die zentrale Frage für unser, in dem Fall jetzt mal, berufliches Lebensglück. Bekomme ich für das, was ich am besten kann, auf diesem Spielfeld auch ein Lächeln? Oder wird von diesem Spielfeld nur ein zweit- und Dritttalent von mir ausgebeutet, das ich zwar auch drauf habe, aber nicht zu meinem Besten zählt? Und das gilt ja in privaten Lebensumständen genauso. Bekomme ich für das, was ich am besten kann, von meinem Lebenspartner auch ein Lächeln? Oder beutet der nur ein zweit- und Dritttalent von mir aus, das ich zwar auch drauf habe, aber nicht wirklich zu den Besten?
Ja,
und deshalb ist es ausgesprochen wichtig, und das habe ich ja selbst am eigenen Körper, am eigenen Leib erfahren, meine Kinder auch, mehr oder weniger, dass wir lernen müssen, ob wir in einen bestimmten Kontext passen. Und das ist dann weniger eine Eigenschaft des Individuums, sondern der Wechselwirksamkeiten zwischen verschiedenen Individuen und Umwelten.
Ja.
Und das Relationale, das Zirkuläre daran, das finde ich viel interessanter, anstatt beispielsweise, um wie es mal deutlich zu machen, Leistungsschwäche eines Kindes zu singularisieren.
Mhm. Das ist ja für uns ist auch in unserem Unternehmen, man überträgt ja fast alles irgendwo auf eigenen Kontext. Für uns war es immer wichtig, stärkenorientiert zu handeln und im Zweifel immer Richtung eine Stärke zu gehen bei einem Mitarbeiter im Einsatz, weil da merkt man auch, dass die Entfaltung viel schneller und viel produktiver ist. Und das Gleiche gilt bei den Kindern. Da ist nur wichtig, die Stärken zu erkennen und vielleicht auch entlang des Werdens auch zu beobachten.
Aber da würde ich gerne nochmal einsteigen.
Gerne.
Weil das Kind hat nicht als solche eine Stärke, sondern das Kind hat eine Stärke bezogen auf Umwelten.
Mhm.
Es kann nämlich sein, dass eine bestimmte Ausprägung des Kindes in einem Kontext eine große Stärke ist, in einem anderen Kontext aber plötzlich eine Schwäche ist. Wenn Sie zum Beispiel sehr eloquent sind, dann könnte es sein, dass Sie hervorragend präsentieren vor einer großen Menge. Wenn Sie besonders eloquent sind am Grab Ihres Freundes, ist aus dem Stärke plötzlich eine Schwäche geworden.
Na?
Und das ist etwas, was wir immer bezogen müssen. Es gibt keine Stärke, die nicht gleichzeitig eine Schwäche ist.
Ja.
Und keine Schwäche, die nicht gleichzeitig eine Stärke ist. Also, wir müssen zusammen mit dem Kind einen Kontext finden, wo sein So-Sein zur Stärke wird.
bin ich bei Ihnen. Ich greife jetzt eher eine andere Perspektive auf, nämlich diese genetische Prädisposition. Und es gibt einfach Eigenschaften, wenn jemand sehr musikalisch ist und man versucht, aus ihm einen Fußballer zu machen, ist es vielleicht nicht günstig. Oder nicht ganz, aus einem motorisch begabten Jungen jetzt Opernsänger zu machen und dann bei Deutschland sucht den Superstar, den hochzujubeln, das kann auch vielleicht schiefgehen. Und das ist das, was ich meinte. Da haben Sie natürlich absolut recht. Und dieses Thema des systemischen Denken, das erleichtert auch uns das Leben, wenn wir verstehen, es ist nicht alles personenzentrisch zu werten, dass man nicht alleine als Mutter oder als Vater für alles verantwortlich ist, sondern dass es immer in Interaktion zu sehen. Ne?
Ja, genau das ist das. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Der Mensch ist relational und es kann sogar sein, im Extremfall, dass Kinder nicht zu ihren Eltern passen. Aber so weit wollen wir jetzt hier nicht gehen.
Ja, da kann man im Unterschied zu einem Unternehmen nicht unbedingt schnell kündigen, ja, und sagen, ich will jetzt einen.
So
kann man machen, so aber es ist jetzt moralisch vielleicht leicht verwerflich in unserer Gesellschaft.
Das stimmt. Später wäre das dann ein Fall für die Therapie.
Ja, ja, genau. Das ist richtig. Ja, vielleicht in diesem Kontext auch das Thema Authentizität. Da sagt man ja auch hier, man sollte als Vater oder als Mutter sehr authentisch sein. Das ist nicht immer günstig, glaube ich, dieses authentisch rauszuhängen. Was ich bei Ihnen aufgenommen habe, authentisch ist, wenn ein inneres Erleben mit dem äußeren Handeln einer Person übereinstimmt. Ja.
Weitestgehend, ja.
Ja, wie immer. Das ist nicht absolut. Das
also die Problematik des Begriffes Authentizität ist ja, dass es grundsätzlich von den meisten für gut gehalten wird. Und dahinter verbirgt sich ja auch eine Sehnsucht nach dem Ehrlichen, nach dem Echten. Und dagegen ist ja auch zunächst einmal nichts zu sagen. Nur, wenn man wirklich authentisch ist, wäre man gewissermaßen immer gleich bezogen auf seine innere Verfasstheit. Und das wird dann sehr schnell, was möchte ich sagen, unzivilisatorisch. Das ist die Idee von Authentizität ist ja so lange attraktiv, bis dass man einen Menschen trifft, der wirklich authentisch ist. Und das wird dann sehr schnell sehr unbarmherzig. Ja, also Pfester hat das mal so gesagt, der Mensch ist von Natur aus künstlich. Ich finde es ein wunderschöner Satz, der Mensch ist von Natur aus künstlich. Wir spielen Rolle und diese Rolle sollten wir uns auch bewusst machen. Und rollenbewusstes Verhalten bedeutet eben auch Diplomatie, Respekt, Vorsicht, Barmherzigkeit, Höflichkeit. Und bezogen auf das Kind ist völlig, glaube ich, völlig klar, dass so etwas wie ein authentischer Jähzorn, Unberechenbarkeit, somit das Schlimmste ist, was man einem Kind antun kann.
Yes.
Also auch hier bewusstes Rollenverhalten und das bedeutet eben auch ein hohes Maß an zivilisatorischem Anspruch der Selbstdisziplinierung.
Und in dem Kontext muss man dann aufgreifen, dass man nicht auf der Augenhöhe ist. Ja? Sie sagen ja, wir sind mit dem Kind gleichwürdig, aber nicht gleichwertig. Diese Asymmetrie, ja. Man darf nicht sich als Freund des Kindes verstehen, weil man Elternteil ist, oder?
Ja, das ist eines der größten Probleme, die ich gegenwärtig habe, dass moderne Eltern sich gerne als Freunde ihrer Kinder sehen. Also da mache ich zunächst mal einen ganz numerischen Unterschied. Wir haben vielleicht viele Freunde, aber nur zwei Eltern. Ich meine auch, dass wir diese Rolle der Eltern spielen müssen, insbesondere auch des Widerstandes. Wir wissen, dass so etwas wie Ich-Stärke sich im Wesentlichen aus dem Konflikt mit den Eltern resultiert. Das heißt, aus dem Nicht-Freund-Sein, aus dem Nichts-Akzeptieren, nicht die Faust in der Tasche machen, sondern als Repräsentant der Tradition, des Herkommens, des Gewohnten, seine Position beziehen und auch in die Auseinandersetzung mit den Kindern zu gehen und dafür auch von den Kindern verhauen zu werden. Und das finde ich ist mein Job. Also auch von den Kindern verhauen zu werden, dass sie dann sagen, das verstehe ich nicht. Dann sage ich, du, das musst du auch nicht verstehen, aber ich bin der Repräsentant des Herkommens und das hat eben auch seine Gültigkeit. Und daraus, aus diesem Konflikt, resultiert Ich-Stärke. Und wenn dieser Konflikt ausfällt, tut man den Kindern nicht nur einen Gefallen, sondern es ist brandgefährlich für das Kind, weil es niemals gelernt hat, beispielsweise sich an den Eltern zu reiben. Und Eltern müssen gewissermaßen diese Reiben zur Verfügung stellen. Das hat nur eine Wendung, die ich in meiner Coaching-Situation sehr häufig erlebt habe. Positiv formuliert, geben Sie einem Kind, das sich aus Ihrer Sicht nicht okay verhält, niemals so viel Macht über sich, dass Sie das Kind aus Ihrer Liebe fallen lassen. Denn das habe ich ein paar Mal erlebt. Ja, also ein Kind verhält sich doof, blöd, und irgendwann knicken die Eltern ein, machen Haken dran und schweigen, statt sich dagegen zu stemmen. Man darf einem Kind niemals so viel Macht über sich geben, dass man es aus seiner Liebe fallen lässt.
Das mit anderen Worten, man sagt einfach Nein, wenn man ein Nein meint und denkt und nicht umgekehrt. Ansonsten ist man in einem so konvergenten Dissonanzverhältnis mit sich selbst.
Ja. Ja sagen bedeutet Ja sagen und Ja meinen und Nein sagen und Nein meinen. Das ist das große Problem auch für Stress, den man sich selbst macht, wenn man Ja sagt und Nein meint.
Für mich war es auch wichtig zu verstehen, dass der kleine Schmerz auch in einem Konflikt immer am Anfang steht. Je weiter man sozusagen das verschleppt, desto größer ist die Eskalationsstufe und desto unangenehmer die Konsequenzen sind. Und viele meiden den Konflikt am Anfang und irgendwann können sie dem nicht aus dem Wege gehen. Das ist manchmal zu spät.
Ja, also manchmal zieht es sich ja über Jahrzehnte hinweg als gewissermaßen intrapsychische Selbstverschmutzung. Ja, und irgendwann entweder somatisiert sich das als Krebs oder man explodiert und dreht das nach außen. Ja, aber nein, so viel Macht sollte diesen Dingen nicht geben. Insbesondere die Fähigkeit, sich und anderen zu verzeihen, ist da sicherlich eine Fähigkeit, die man entwickeln kann.
Ja, was interessant war, dass Sie die Qualität der Kindheit aus der Perspektive eines Erwachsenen eigentlich relativ einwerten, nämlich man gibt selbst dann irgendwann die Attribute der Kindheit, ohne die so absolut gesehen zu haben. Das heißt, ex post wertet man etwas ganz anders als der Prozess per se gewesen.
Ja. Ist ja. Gut, also ich glaube, das gilt ja für uns alle. Wir alle erzählen uns eine Geschichte, die wir für unser Leben halten. Und diese Geschichte ist ja hochgradig selektiv. Und je nach aktueller Situation erinnere ich dieses oder jenes und mal wird es Opfergeschichte, mal wird es Siegergeschichte. Also ich glaube, das hat einen gewissen Unterhaltungswert, aber mehr nicht. Ja. Ich glaube nicht, dass ich in der Lage bin, meinen gegenwärtigen Zustand mit hoher Präzision, überhaupt noch mit Präzision, auf frühere Beispiele zurückzuführen. Wenn ich andere Erfahrungen erinnere, bin ich plötzlich ein ganz anderer Mensch.
Mhm. Ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass man kaum kausale Verbindungen zwischen dem Erwachsenwerden und der Kindheit feststellt. Ja. Dass man sozusagen Traumatisierung der Eltern und so weiter. Was mich in dem Kontext dann sehr interessiert hat und bewegt, und ich konnte ehrlich gesagt nicht so viele Statistiken finden, in den USA ist es, glaube ich, deutlich stärker ausgeprägt, dass es der Einfluss der Alleinerziehung auf die Kriminalität später oder auf Armut später. Und da gibt es schon in gewisser Art und Weise, das ist jetzt korrelativ, nicht kausal, aber korrelativ ziemlich starke Verbindungen. Vaterlose Erziehung führt überproportional stark dazu, dass die Kinder im Gefängnis landen und dabei, das ist beängstigend, wie groß die Anteile sind, Richtung 70-80% der Jugendkriminalität stammt sozusagen aus dem Alleinerziehungshaushalt und dabei tendenziell Mutter, nicht Vater. Das heißt, wenn Vater alleinerzieht, ist die Kriminalitätsausprägung geringer. Das war für mich sehr interessant zu sehen. Ich weiß nicht.
Das ist auch sehr gering. Ich habe ein entsprechendes Kapitel, das wird Sie jetzt vielleicht ein bisschen irritieren, habe ich rausgenommen, weil ich gesagt habe, es geht nicht um Vater und Mutter, sondern es geht um väterlich und mütterlich oder um männlich und weiblich. Wobei das Weibliche auch von einem Mann übernommen werden kann und das Männliche auch von einer Frau übernommen werden kann. Nur sind die Basisdaten der Forschungen noch so dünn, dass ich sehr vorsichtig wäre, da auch nur Korrelationen zu behaupten. Insofern habe ich gesagt, komm, das ist zu wackelig, obwohl ich persönlich davon überzeugt bin, dass die Stimme des Vaters, des Grenzensetzenden und des auch Grenzeneinfordernden eine andere ist als die Mutterstimme, die natürlich in letzter Konsequenz immer stärker ist als die Vaterstimme. Das heißt ja auch interessanterweise, das muss man sich immer klar machen, Muttersprache und Vaterland.
Ja.
Und ich finde, auch da will ich wenigstens der Hinweis gehen, besteht alles Glück dieser Welt darin, den Unterschied zu sehen.
Ja. Und in diesem Kontext, wie es eine familiensozialen Einheit gelingt, Familienzusammenhalt aufrechtzuerhalten. Auch Ihre Botschaft, glaube ich, die achte Empfehlung, vernachlässigen Sie nicht Ihre Beziehung als Paar.
Ja. Ja, gut, das ist eines der zentrale Aspekte des Buches. Ich habe immer wieder den Eindruck gewonnen, gerade auch in meinem von mir zu beobachtenden persönlichen Umfeld, zum Teil mit für mich jedenfalls durchaus dramatischen Konsequenzen, wie Eltern verzweifelt und sehr bemüht versuchen, sehr, sehr gute Eltern zu sein, aber sich dabei als Paar völlig aus dem Auge verloren. Ja, also alles drehte sich nur um das
Projekt Kind.
Ja, genau, um das Projekt Kind, um diesen Götzenkind, fast möchte ich sagen. Und sie haben dann überhaupt nicht mehr gesehen, dass es vielleicht ja auch interessant wäre, beispielsweise gegenüber dem Kind deutlich zu machen, wir sind auch ein Paar und wir wollen auch ein Paar bleiben und wir wollen auch nach den Elternjahren zusammenbleiben. Und aus dem Grunde, um es mal was ganz Einfaches zu sagen, eben auch während der Elternjahre so früh wie möglich Gemeinsamkeiten ohne das Kind zu pflegen, sich daran zu erinnern, dass man sich als Paar mal gefunden hat, ohne sofort an Vater und Mutter denken zu wollen. Und ich glaube auch noch einmal, es wird gerade besonders dem Kind gut tun, wenn Eltern sich um sich selbst als Paar sind.
Ja, an sich ist diese monogame soziale Einheit Familie ist ja in der Form nicht evolutionär geprägt. Die ist ja sozusagen in den letzten Jahrhunderten entstanden. Und das bedeutet rein evolutionsbedingt, ich meine, wenn man das mit Oxytocin-Ausschüttungen, Sie nehmen das, greifen das auf, eigentlich nur für 7, 8 Jahre vielleicht ausgelegt ist, oder?
Maximal, dann ist Feierabend, ja. Also da muss man sozusagen andere gute Gründe haben, zusammenzubleiben. Aber wenn man über diese 7, 8 Jahre hinausgeht, was ja durchaus nachdenkenswert ist, dann ist es ja ein Dauerkampf gegen die Natur, aber denn man kann aus kulturellen Gründen ja durchaus zusammenbleiben. Und das bedeutet eben auch, dass man vielleicht sagt, wir wollen auch als Paar weiterhin über die Elternjahre hinaus zusammenbleiben. Und dazu wiederum ist es auch, glaube ich, sehr hilfreich, dass man sich nicht als Individuum vernachlässigt, also nicht nur als Paar nicht vernachlässigt, sondern auch als Individuum nicht vernachlässigt. Man kann mit sich selbst Freundschaft schließen und gleichzeitig oder vielleicht gerade dadurch attraktiv bleiben für den Partner. Und das kann ich aus eigener Erfahrung sehr, sehr deutlich sagen. Distanzen sind unglaublich wichtig dafür. Das gibt diesen berühmten Satz, die Liebe sei wie die Säulen des Tempels, Luft sei zwischen euch. Und deshalb sind Distanzen extrem wichtig, um auch wieder zusammenkommen zu können, um sich auch auf das Wiederbegegnen sich zu freuen. Also ich glaube, nicht nur als Paar sollen wir füreinander sorgen, sondern auch als Individuum. Und das bedeutet eben auch, Auszeit zu nehmen für sich persönlich, um wiederum bereit zu sein, zusammenzukommen.
Ja, da merkt man auch, dass diese Distanzen werden auch anders überbrückt, dass das aktuell diese Polyamore und offene Beziehungen hoch im Kurs stehen. Es gibt sogar inzwischen, glaube ich, digitale Lösungen, um sich mit den Paaren zu treffen.
Kannst du mir mal einen Link geben, wie das geht?
Da habe ich jetzt keinen Erfahrungswert, aber ich kenne viele Leute, die sich damit auskennen. Und das ist jetzt inzwischen wirklich, höre ich immer wieder, dass man bei diesen Plattformen einfach aktiv ist und dass bei einigen funktioniert es tatsächlich, dass das dann die Partner zusammenbringt und bei einigen bringt die dann komplett auseinander. Die Frage ist das eine Chance, die man wahrnimmt oder dann sagt, ja, dann hilft uns gar nichts. Also man wird das manchmal als letzte Option verstehen, manchmal auch nicht. Ja.
Also ich glaube, wenn man mal das Moralische oder das dominierende Moralische zur Seite nimmt, dann muss jedes Paar das finden, was für es wirkt, also was funktioniert. Da gibt es, glaube ich, keine universale Lösung. Ich glaube, dass wir grundsätzlich uns für alles öffnen müssen, was mit Blick auf das Paar und mit Blick auch eben auf das Kind schlicht funktioniert. Und das kann, da würde ich einen Teufel tun, von mal moralischem Standpunkt aus zu urteilen. Das läge mir fern. Ich wüsste, vielleicht kann man das auch mal ausprobieren. Aber entscheidend ist für mich eigentlich nur eins, dass dieses nur noch Eltern sein nicht langfristig funktioniert und dass, wenn wir über das verflixte siebte Jahr hinaus zusammenbleiben wollen, dass das eine Mischung aus harter Arbeit und Glück ist.
Ja, und die Frage ist natürlich, was Liebe ist. Ja, das ist, glaube ich, auch ein Begriff, der jetzt sehr multipolar ist.
Ja, für mich ist Liebe die Erfüllung von Zwecken in Beziehungen. Das nochmal wiederholt für den Zuhörer, Liebe ist die Erfüllung von Zwecken in Beziehungen. Wir haben eine Beziehung und jeder Mensch hat einen bestimmten Zweck, den er in Beziehungen sucht. Und wenn der Partner diesen Zweck erfüllt, dann nennt man das Liebe. Wie diese Liebe gefühlsmäßig aussieht, wie sie sich artikuliert, wie sie kommuniziert wird, ist so unterschiedlich, wie Menschen sind. Und da würde ich auch keine Soll-Idee entwickeln. Mhm. Aber grundsätzlich darf man diese Erfüllung von Zwecken in Beziehungen nicht identisch setzen mit einem romantischen Gefühl. Das kann es auch sein, aber wenn die moderne Medizin es uns ermöglicht, nicht nur 5, 6, 7 Jahre zusammen zu sein, sondern 10, 20, 30 Jahre zusammen zu sein, denke ich, sollten wir alles nutzen, was uns hilft, vielleicht auch auf diese Art und Weise erfolgreich zu sein.
Ja, ich meine, deswegen vergeht ja die Verliebtheit nicht nach 7 Jahren, sondern nach 6, 8 Monaten, weil Dopamin immer was Neues sucht. Ja, dann, Sie haben auch noch erwähnt, dass als Paare man sich entwickeln sollte, im Sinne von entwickeln. Ja. Was meinen Sie damit?
Ich glaube, dass Paare letztlich wieder diese relationale Situation haben. Das heißt, es ist nicht so wichtig, was in dem Einzelnen stattfindet, sondern was zwischen den Partnern stattfindet. Und wenn das lebendig ist, wenn das Gespräch weitergeht, wenn das wechselseitige Interesse da ist, wenn man sich wechselseitig vielleicht auch nochmal befruchtet im Sinne von, dass man nach wie vor neugierig bleibt auf den anderen, dann ist das zumindest eine wichtige Voraussetzung, ob hinreichend und notwendig will ich nicht sagen, aber eine wichtige Voraussetzung fürs Zusammenbleiben. Wenn wir beispielsweise von der anderen Seite kommen und sehen, dass Menschen sich trennen oder auch Menschen sagen, dass sie sich in einen anderen Menschen verliebt haben, dann ist das ja nicht unbedingt ein Defizit des Partners, mit dem sie eigentlich zusammenleben, sondern diese Menschen erleben sich dann mit einem anderen Partner als neue Menschen, als gewissermaßen wieder lebendig seiend, dass dann sie plötzlich in der Relationalität, in der Wechselwirksamkeit die Erfahrung machen, ich kann auch ein anderer sein. Und das ist natürlich unendlich attraktiv.
Ja. Und deswegen dieses personenzentrische Perspektive ist so gefährlich, weil man sich zu ernst und vielleicht zu wichtig nimmt. Und das System ist ein bisschen komplexer, als nur eine Person da drin zu betrachten.
Deshalb kann man das nicht sagen.
Ja, super. Herr Dr. Sprenger, vielleicht zum Abschluss wie immer ein paar Fragen. Gibt es ein Buch, das Sie unseren Zuhörern empfehlen würden, wo Sie sagen, das hat Ihr Leben beeinflusst, geprägt, bewegt?
Bezogen auf Eltern habe ich mich gerade davor gehütet, in die klassischen Literatur reinzuschauen.
Ja, egal was. Ja. Kann auch Roman sein.
Es gibt einen Roman, der furchtbar glitschig ist und den ich nach wie vor für großartig halte. Der ist von Frank Conroy. Conroy schreibt sich mit C und Y. Und der ist Body and Soul. Den gibt es noch im antiken Antiquariat. Das ist eine Coming-of-Age-Geschichte eines jungen Musikers, den ich, glaube ich, jetzt zum dritten Mal gelesen habe. Okay. Das ist furchtbar kitschig, aber ich bin hingerissen nach wie vor, weil ich ja auch wie Sie wissen, Musiker bin, der so tut, als sei er Managementberater,
oder? Ja, 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 sehr Rockmusiker.
Also das ist hier nicht ein Roman gewesen. Ansonsten, was mich in meiner Weltsicht sehr, sehr geprägt hat, war das kleine Reklamheftchen von einem israelischen Psychoanalytiker, der heißt Bodenheimer. Bodenheimer. Das Büchlein heißt Warum über die Obszönität des Fragens. Das war eines der wenigen Bücher, die meine Welt upside down gedreht haben.
Wow, okay, das ist eine Botschaft. Das Buch wird geholt. Ich weiß nicht, ob das noch antik ist oder man genug das bekommt, aber das schauen wir uns an. Super. Und dann vielleicht eine Frage, die ja, insofern interessant ist, in Bezug auf die Routinen, wo Sie sagen, Sie haben jetzt mit gewissem Alter Routinen entwickelt, die hätten Sie sehr gerne früher gehabt, weil Sie das weitergebracht hätte. Gibt es so eine Routine oder eine Gewohnheit, die Ihnen geholfen hat oder ein Lebensprinzip, was Sie später entdeckt hatten, aber Ihnen vielleicht früher über den Weg hätte laufen können?
Also das kann ich nur sehr, sehr persönlich beantworten. Und das ist auch überhaupt nicht verallgemeinerbar. Aber in meiner Kindheit und in meiner Entwicklungsgeschichte ist die Fähigkeit zu genießen nicht sonderlich ausgeprägt gewesen. Hey. Und ich habe mich wirklich fast disziplinieren müssen, um ein bisschen mehr genießen zu können, als ich das, dass ich dazu früher in der Lage war. Und ich glaube, ich habe es ja immer noch nicht sonderlich weit gebracht, aber weiter schon als damals.
Okay, okay, die hedonistische Seite des Lebens mehr in Anspruch zu nehmen, sozusagen.
Ne? Ja.
Und dann die letzte Frage. Ich glaube, bei unserem ersten Podcast wollten Sie nicht auf die Frage antworten, was Sinn des Lebens ist, weil das einfach vielleicht zu komplex war, so für eine einfache Frage. Vielleicht, was ist für Sie das Glück? Wie würden Sie das definieren? Weil das ist, glaube ich, auch, ich meine, Harari sagt, Glück ist eine Realität minus Interpretation, als Beispiel. Fand es auch sehr gut.
Also, wie viel Meter an Glücksforschungsliteratur und philosophischem Nachdenken über das Thema können wir denn jetzt zitieren? Das ist unendlich, das kriegen wir nicht hin. Ich glaube, man muss zum Beispiel schon mal differenzieren zwischen dem Zufallsglück, das ich für mich in hohem Maße reklamiere, denn das, was ich bin und was ich werden durfte, ist nur zu gewissen Teilen von mir zu verantworten, sondern viel war eben auch reines Zufallsglück.
Serendipität,
also nach dem Weltkrieg mehr oder weniger fast ein ganzes Leben immer aufsteigender Linie leben durfte, in Frieden mit großem materiellen Wohlstand in Mitteleuropa. Das ist ja nicht keine Leistung von mir, sondern das ist mir zugefallen und das war sicherlich Glück. Für mich ist aber diese Idee von Glück im Sinne von eines vertieften Glücks letztlich die wenigen Situationen, wo ich Siege über meine Endlichkeit habe. Und das gibt es sehr unterschiedliche Aspekte. Eine davon, die jetzt hier allgemein über diesen Podcast zu besprechen wäre, wäre zum Beispiel die Musik. Da gibt es Situationen großen Glücks, wo ich auch meine Endlichkeit vergesse.
Schön. Herr Dr. Springer, das ist ein schöner Abschluss. Vielen herzlichen Dank für wie immer ein wunderbares Gespräch, das sehr inspiriert. Ich danke Ihnen herzlich. Und vielleicht bis auf das dritte Mal. Ja, würde mich sehr freuen.
Sehr gerne, Herr Heidelmann. Mir macht es auch Freude. Alles Gute für Sie.
Vielen Dank.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.